Frohes Neues, Leute.
Hey.
Jahr 2025 startet. Krass. Und ich finde ja, das ist ein besseres Jahr als 2024. Sag ich jetzt
schon.
Mal.
Jetzt schon.
Jetzt schon ein besseres Jahr.
Das ist eine krasse Aussage, weil wir nehmen das immer noch im Jahr 2024 auf und vielleicht ist was ganz, ganz Schlimmes passiert.
Gerade fragen wir dein Silvester war, Lenny.
Ich praktiziere die Self-Fulfilling Prophecy, weil indem ich sage, dass das Jahr 2025 besser wird, muss es das werden.
Aber ich finde 25 ist auch eine geile Zahl.
Ja, oder?
Ich bin
auch 25, das passt einfach mega gut.
Wenn man die Zahl doppelt, haben wir 50, dann 5, ich mag in Schritten, in 25er Schritten zu rechnen. Ich finde das toll. Das
sonst macht viel bin ich mit mir. Das Team gerade Zahlen eher, 24. Aber irgendwie hat mich das Jahr 24 im Stich gelassen.
Mich auch, total. Wie war es bei dir?
Die Erwartungen waren groß von 24. Es war dann doch eher so, okay. Ja. Das war ein richtiges Ronnie-Jahr.
Nee, ich finde, er hatte auch eher schon so seine Down-Momente, aber.
Ich habe das gemerkt bei den Filmen vom Jahr 2024, den Top-Filmen, bei mir, dass das alles Filme waren, die jetzt, also außer ein, zwei natürlich, rausgestochen sind als mega gut. Also bei mir war das eher dann doch auch so mittelmäßig bis gut und das hat sich durchs Jahr gezogen. Bei den Serien genauso.
Total, und das ist ja richtig krass, weil, ich meine, jetzt reden wir über das neue Jahr, aber reden wir eigentlich wieder über das alte Jahr. Ja. Wie wir das halt immer so machen, ne?
Ja, da haben wir Content für.
Die alten Kamellen noch mal rausgepackt. Ja, aber, ich finde es auch krass, weil 2024 wurde ja so als das Serienjahr betitelt, weil irgendwie so viele Serien rausgekommen sind. Aber die waren halt auch alle.
Ich meine, Rings of Power war ja irgendwie zu erwarten, aber House of the Dragon war jetzt auch nicht so.
Ja, das hat mir schon Herzschmerz bereitet. Ich glaube, das war auch die größte Enttäuschung für mich im 2024. Und irgendwie habe ich da auch so das Vertrauen verloren, so ein bisschen in so Produktionen, auf die ich mich freue.
Also Heckenritter bei dir so?
Ich freue mich tatsächlich doch auch noch auf Heckenritter, aber ich bin skeptischer, als ich es noch vor House of the Dragon war.
Ja.
Aber ich mag das Grundmaterial, also ich liebe das. Das ist ja eher so eine kürzere Geschichte von George R. R. Martin. Und ich finde tatsächlich, dass das Buch eines seiner besten Werke ist, also vom Schreibstil her und auch, dass es sowas Episodenartiges hat, weil der Heckenritter ja so oft kleinere Abenteuer sich so begibt. Ja. Ähnlich so ein bisschen von der Struktur her wie Mandalorian. Also es ist so, da könnte man viel draus machen, indem man so unterschiedliche Eskapaden verfilmt von ihm.
Könnte jemand wie Lenny da einsteigen?
Lenny ist schon so ein Heckenritter, also allein von der Größe her.
Ja, also Lenny ist auf jeden Fall der große
Heckenritter. Also, wirklich, also in meiner Welt ist der Heckenritter halt einfach irgendwie so ein Gärtner irgendwie von einem Schloss, der irgendwie die Hecke bearbeitet.
Es geht um die Rosenkriege in Game of Thrones, richtig?
Das ist so woran ich da jetzt denke.
Aber Heckenritter spielt ja nochmal eine Weile vorher.
Okay, klar. Ich habe nichts verstanden von dem, was ihr da gesagt hat, aber ist es nicht so, dass dieses Jahr auch eine Serie auf uns wartet? 2025?
Ja, der Heckenritter.
Schade. Ja gut, schau ich mal wieder
aber
her.
Nee, du warst ja richtig damit. Also,
ja, okay. Aber ist es 100% bestätigt, dass es dieses Jahr erscheinen wird?
Ich will jetzt nicht jinxen natürlich, aber so wie ich das verstanden habe, soll die kommen.
Ende des Jahres.
Ist auch immer sehr eine vage Aussage. Ich meine, Andor sollte auch schon vor 2 Jahren mit der zweiten Staffel auflaufen, aber haben wir auch nicht bekommen.
Also soll das jetzt auch nicht dieses Jahr stattfinden?
Doch, dieses Jahr endlich mal.
Zum Glück, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Aber ich meine, du hast ja auch irgendwie schon so ein bisschen recht mit deiner Prediction, dass 2025 besser wird, denn dieses Jahr, beziehungsweise diese Woche, erscheint ein Film, der 2025 eigentlich zu einem richtig guten Filmjahr machen könnte. Und darüber reden wir gleich, oder?
Und das Weirde ist, das hätte eigentlich 2024 sein sollen.
Stimmt.
Das hätte eigentlich zum letzten Film ja gehört, aber in Deutschland kriegen wir diesen Film, bei dem wir heute reden, erst dieses Jahr präsentiert.
Aber so kann das ja gut starten, aber wer sind wir überhaupt?
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir können noch mal kurz sagen, am Ende reden wir natürlich auch noch über andere Kinostarts, unter anderem einen Film mit einem Affen, einem Drogentrip-Film und einer Mystery-Serie.
Also
freut euch drauf.
We will see.
Finde ich alles gut.
Du hast es ja eben schon angeteased. Es geht um Nosferatu von Robert Eggers. Bobby. Leute haben es wahrscheinlich schon im Thumbnail erkannt.
Surprise!
Ja, das wollen wir zum Anlass nehmen, um über den Film zu sprechen, weil wir haben den alle gesehen. Mhm. Und über die beiden anderen Nosferatu-Verfilmungen zu schnacken. Einmal von Werner Herzog und von Friedrich Wilhelm Murnau. Und im Anschluss dann geben wir ein paar Vampirfilm-Tipps. Wir haben unsere Lieblingsvampirfilme mitgebracht.
Okay, ist es Twilight bei dir?
Ich sag noch nichts. Okay. Wir werden da gleich bestimmt sehr überrascht sein.
Ja. Erste Minute schon dieser Twilight-Hate
machen. Ich habe nur gefragt, ob es Twilight ist.
Aber es war ein Unterschneiden Spaß.
Aber, ich will einmal kurz sagen, ich bin in diesem Podcast hier heute drin, weil gesagt wurde, ach Lenny, du passt doch zu Vampirfilmen. Da frage ich mich, ist es, weil ich einfach so der blasseste Mensch aus unserem Team bin und ihr euch gedacht habt, das passt?
Nee, ich glaube, du hast sowas... so eine Melancholie, weißt du, und deinem Blick sowas Unsterbliches. Und
du glitzerst aber auch irgendwie.
Da wollte ich nicht drauf hinaus.
Vom Innen heraus glitzerst du. Nee, ich glaube wahrscheinlich, weil wir so die Twilight-Fraktion sind. Ne?
Finde ich gut. Ja. Finde ich gut.
Und weil Alper und Jonas jetzt nicht so in Vampirfilmen drin sind.
Nee, die sind nicht so in Vampirfilmen.
Marius,
aber du hast aber wirklich so dieses klassische Vampir.
Du bist der klassische Vampir.
Nein, also du hast so eine Ausstrahlung, als ob du dich wirklich, weiß ich nicht, jetzt gleich auf einen Blutsaug-Tour begeben würdest.
Ja, täglich. Nein, ich mag Vampirfilme. Ich habe nachgeguckt. Ich habe komischerweise gedacht, dass du das Vampir-Special gemacht hast, aber du hast ein Werwolf-Special gemacht, Xenia, ein sehr gutes. Aber ich dachte irgendwie, du hättest dieses Vampir-Special gemacht und habe ich gestern nochmal geguckt bei uns auf dem Kanal. Also, das habe ich ja gemacht. Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren habe ich das gemacht und habe über Vampire geredet. Ja, aber ich liebe
Vampire. Das könnt ihr euch auch anschauen, ne? Also, klickt hier mal rum.
Was ist für dich so das Ding, wieso Vampirfilme gut sind?
Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also ich bin einfach mit Vampiren aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr Der kleine Vampir gelesen habt.
Haben Vampire dich großgezogen?
Die haben mich großgezogen in ihrer Gruft. Ich habe Der kleine Vampir gelesen und die Serie aus den 80ern geguckt. Das hat mich sehr viel geprägt. Und ich habe sehr früh den Klaus Kinski Nosferatu gesehen. Tatsächlich. Nicht zu früh. Das war aber geil. Es lief auf Arte. Und hinten dran war noch so eine komplette Doku über Vampirismus etc. Auch über so Leute, die wirklich denken, sie wären Vampire. Und warum man sich gruselt und sowas. Das war schon sehr prägend für, okay, ich mag Grusel, Horror, Vampire. Durchaus, ja.
Spannend. Was war dein erster Kontakt mit Vampiren?
Monat der Vampir war mein erster Kontakt mit Vampiren. Und ich glaube, da zeigt sich auch ein bisschen der Altersunterschied, dass es bei mir schon so war, dass Vampire eher so ein cutes Gimmick auch schon sein können und irgendwie so verniedlicht.
Das gab's bei mir auch schon.
Was denn?
Kennst du Dracula? Es ist so ein bisschen wie DuckTales, aber es ist nicht von, es ist nicht von Disney, kommt aus England und es ist ein vegetarischer Vampir.
Ah, doch, den kenne ich. Oh mein Gott, den kenne ich. Ja, okay.
Relativ früh schon so ein Voker.
Das hat dich radikalisiert.
Richtig radikalisiert von den Typen.
Aber ja, das war so mein Einstieg und ich glaube dann halt in den 2000ern eher, dass Vampire dann auch für Romanzen verwendet wurden. Dann natürlich auch für Dramaserien, Vampire Diaries und auch Twilight. Also ich glaube schon, dass wir in einer, Buffy auch, und dass wir in so einer Zeit groß geworden sind, wo Vampire jetzt nicht mehr den gruseligsten Ruf hatten, sondern eher so ein, yo, wir sind coole Boys, wie Edward Cullen.
So ein bisschen Sitcom Vampires.
Ja, wir sind mögliche Freunde, also Boyfriends. Ne?
Ja, aber ist es bei denen genauso? Oder hast du diese coolen Vampire wahrgenommen und hast dann gemerkt, so, ich will mehr erfahren und will mich auch auf die gruseligen Vampire stürzen?
Also bei mir war es ähnlich wie bei dir. Also mein erster Kontakt war wahrscheinlich Twilight, außer jetzt so Vampirschwestern oder sowas. Das gab es ja auch noch. Ja,
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, da geht es auch um so zwei Schwestern, die eben auch irgendwie mit so einem Internat, ich bin mir nicht mehr sicher, aber das war so eine Kinderbuchreihe. Gibt es auch einen Film zu.
Okay.
Und mein erster, aber wo ich wirklich obsessiv mit Vampiren mich beschäftigt habe, war eben Twilight. Und dann war ich danach, habe ich mich so reingefuchst in die ganzen Serien. Also ich habe erst Vampire Diaries geguckt, was ja damals so dieses Äquivalent war, was sich so gebrandet hat als düsterer Twilight-Stoff. Und dann True Blood tatsächlich mit Alexander Skarsgård. Das war dann für mich nochmal so eine Stufe tiefer drin, weil da gibt es ja nochmal interessantere Vampir-Lore. Und da geht es ja auch viel um so Ausgrenzung und dass Vampire verfolgt werden von der Gesellschaft und so. Und hat auch nochmal mit so ein, zwei Vampir-Konventionen gebrochen. Mhm. Das fand ich dann auch total spannend. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so Vampirfilme mir auch reinzufahren. Und ich würde auch sagen, das ist eines meiner Lieblingsgenres. Also ich finde, sobald irgendwas mit Werwölfen und Vampiren, habe ich ja auch schon häufiger gesagt auf dem Kanal, fahre ich es mir rein. Und im Studium habe ich dann auch das erste Mal den ersten Nosferatu gesehen. Ist ja auch ein Stummfilmklassiker und auch deutsches Kulturgut, könnte man sagen.
Eine der Peaks. Ja, von den beteiligten Leuten. Und das Geile an den Vampiren ist, also sie existieren ja quasi so lange, wie Filme existiert. Kann man so sagen, grob. Und es ist ja so eine Bandbreite, ihr habt ja schon gesagt. Und es gibt die romantischen Vampire, es gibt die gruseligen, es gibt die furchtbaren.
Und die sexy Vampire.
Es gibt die sexy Vampire. Es ist so eine Bandbreite. Das ist unfassbar krass. Und ich war mal hier in Köln. In einem, ich weiß gar nicht, welcher Club das war, da war immer so ein kleiner Röhrenfernseher, lief immer irgendwas drauf und es lief irgendwie, immer wenn ich da war, lief Vampire, Vampir Lesbos, so ein halb erotischer, so trashiger, lesbischer Vampirfilm.
Ich dachte gerade, als du Club und Vampir erwähnt hast, dass du vom Bloodrave,
das ist super geil, der Bloodrave.
In Blades gesprochen hast.
Ja.
Ja, aber jetzt, wo wir gerade schon bei Nosferatu sind. Ja.
Toll, weil ich finde das nämlich voll spannend, was du meintest mit diesem, dass Vampire ja irgendwann so dieses so sexy so Statussymbol waren. Weil ich finde, das ist ja auch erst mit der Vampirfilmgeschichte passiert, weil in Friedrich Wilhelm Murnaus Version ist der Vampir ja nochmal mehr ein Monster und auch dieses Element von diesem missverstandenen, so melancholischen Typus, das ist ja erstmal später mit Werner Herzog gekommen und dann wirklich so ganz extrem bei Francis Ford Coppolas Dracula-Verfilmung, dass es dann dieses Element hat von wegen, der Vampir verführt dich. Und das finde ich auch voll das Spannende, den spannenden Aspekt, weil ich würde auch argumentieren, dass der Vampir ja auch voll was Queeres hat eigentlich, weil das ist auch schon so von Anbeginn in dem Nosferatu-Stoff irgendwie drin, also das so, ne, worum geht's, also es geht ja um mit den Originalnamen, es ist ja inspiriert von Dracula, von Bram Stoker, aber Nosferatu ist ja so ein bisschen wie so eine Raubkopie davon, vom Grundstoff her. Und hat die Namen zum Beispiel geändert, also Helen Hutter wird ja von Nosferatu verfolgt. Eigentlich geht es aber auch um ihren Mann Thomas, der ja auch so eine Art Verbindung mit Nosferatu hat. Und da steckt ja auch sowas drin, dass Nosferatu beide gleich gerne beißt.
Ja. Das hat ja diesen schon sehr innigen Akt, dieses Beißen, was ja auch so an Küssen rangeht und so, ne, schmatzt ja auch so ähnlich und sowas. Es hat ja immer diesen Touch und diese Nähe zu beiden auch. Ja, und das zieht sich ja durch echt viele Filme auch durch.
Und es gibt ja auch.
Also Interview mit einem Vampir zum Beispiel. Also, wenn das kein queerer Film ist.
Ja, das ist ja von Anne Rice der Grundroman und ich finde auch der Film mit hier Brad Pitt und Tom Cruise, der wird ja auch immer so homoerotisch leicht gelesen, aber da ist es nicht explizit. Und es gibt jetzt eine neue Serie, Interview mit einem Vampir, die ich unbedingt mal schauen will, die halt nirgendwo verfügbar ist momentan. Ja. Du musst dir ein VPN oder sowas runterladen dafür in Deutschland. Und ich will die unbedingt sehen, weil sie wirkt so richtig cool, weil da das explizit gemacht wird. Also, dass das einfach ein queeres Paar ist und sie dann auch sowas aufgreifen wie so Machtdynamiken und dass das auch eine toxische Beziehung ist. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr den mögt, Interview mit einem Vampir?
Ich mag den sehr. Ich habe auch das Buch, wir hatten das zu Hause und ich dachte, das war in der Grundschule, ich dachte, dieses Buch wäre uralt, weil es ist komplett schwarz mit einer Fledermaus drauf und die Buchränder sind blutrot. Und ich dachte, oh mein Gott, naiv als Grundschulkind, das ist ja ein Buch von 1800 und noch irgendwas. Und ich habe mir es tatsächlich vorlesen lassen in der Grundschule.
Ach, krass.
Also das ist ein dicker Schinken. Ne?
Oh, ich liebe sowas, wenn man denkt, das ist so ein sagenumwobene Geschichte.
Dann ist das so aus den 70ern, glaube ich, ist das. Aber gut.
Aber
ich liebe den Film. Also in Tune Vampir auch. Mega.
Ja, finde ich auch.
Ich glaube, man ist die queere Lesart auch zum Beispiel noch mit reinbringen kann, dass es ja auch eine Dienerschaft gibt für den Vampir, beziehungsweise Nosferatu oder Dracula. Und dass es dann so eine Unterwerfung auch ist und dass es so ein Machtgefälle ist und schon so wirklich die queeren Vibes, ich sehe die da total.
Ja. Wie ist es denn das bei.
Auch, ne?
Ja, übel.
Das stimmt.
Nosferatu mit einem Harnes.
Der aktuelle ist auch ein bisschen kinky unterwegs.
Ich wollte gerade sagen.
Muss man definitiv sagen.
Ja, weil lass mal über Robert Eggers Version sprechen. Robbie. Also der Inhalt ist ähnlich zu dem Original. Die junge Ellen Hutter wird im Deutschland des 19. Jahrhunderts von einem Vampir aus Transsilvanien verfolgt. Und mit von der Partie sind Nicholas Hoult, Lily Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Emma Corrin, Aaron Taylor Johnson. Also ein krasser Cast.
Mhm.
Und das ist tatsächlich auch ein Kindheitstraum gewesen von Robert Eggers. Also er hat schon mit 17 ein Bühnenplay, also ein Theaterstück inszeniert. Und das war irgendwie so ganz in so schwarz-weiß gehalten. Also es war so mega experimentell. Und er hat dann auch in einem Interview mal erzählt, dass er sich so lange in diese Settings so rein imaginiert hat, dass das voll krass war, dass er jetzt endlich die Möglichkeit hatte, Nosferatu zu inszenieren.
Mhm. Das ist, das ist eigentlich eine schöne Sache, dass er das machen konnte.
Ja.
Und dann halt auch jetzt endlich mal mit einem ordentlichen Budget und nicht nur irgendwie in der Schule, im Theater aufführen konnte.
Eben. Und bevor wir darüber reden, wie wir den Film jetzt genau finden, finde ich auch, können wir ja mal drüber sprechen, was so der generelle Look des Films ist und was er anders macht vielleicht zu dem Grundmaterial.
Also erstmal, er ist in Farbe.
Ja.
Genau. Das ist ja klar, Nosferatu, das Original zumindest, ist ja zumindest eingefärbt in den Szenen Tag und Nacht ein bisschen. Aber grundlegend haben wir hier keinen Farbfilm vorliegen.
Ja.
Aber also, es gibt aber teils Schwarz-Weiß-Szenen in
Nosferatu. In dem, ja. Aber eigentlich ist es also ein Farbfilm, ja.
Ja, es ist mehr so Stilmittel, wird genau, es verwendet, ja, genau. Ne? Würde ich auch sagen. Ich finde auch so von der Bildsprache und Inszenierung her, es ist ja so ein klassischer Robert Eggers-Film. Also es ist so sehr artsy und künstlerisch. Also es wird ja sehr, sehr viel Wert auf Atmosphäre gelegt. Und ich finde, das war auch eines meiner riesigen Plus. Und auch das Set- und Kostümdesign sind ein bisschen mehr so, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, die Zeit präviktorianisch. Und das wird ja dem Friedrich Wilhelm Murnau-Film immer vorgeworfen, dass zum Beispiel die Frisuren eher 20er Jahre sind, also dass er das so mixt vom Look her, und Robert Eggers ist es ja dafür bekannt, dass er so historische Authentizität so wirklich priorisiert, und das ist bei dem Film wieder genauso. Und genau.
Ich überlege gerade nur, weil es ist ja Deutschland, also wo auch immer in Deutschland dann, also ist es in Wismar? Nein.
Doch.
Wismar ist es ja.
Wisburg. Ja. Das ist ja in, oh Gott, Mecklenburg-Vorpommern.
Also auf jeden Fall nördlich, genau. Nordosten.
Ja, genau.
In die Richtung.
Ist irgendwo am Wasser, auf jeden Fall wegen der Demeter.
Ich überlege gerade nur, weil wenn man halt jetzt so denkt, weil die anderen Robert Eggers-Filme sind ja alle so im spielen ja so im Setting Neuengland-mäßig. Das gibt ja so eine gewisse Zeit und eine gewisse Ästhetik vor. Und ich meine, hier bewegt er sich ja zum ersten Mal Richtung Europa. Und es soll ja irgendwo in Deutschland spielen. Und jetzt überlege ich gerade, welche Zeit das ist, weil du präviktorianisch schreibst, okay.
Also so 19.
Wo ist das, was ist das, müssen wir Jonas da haben, der kennt sich doch da so aus. Was ist das Pendant in Deutschland quasi so, also was ist die Phase, was ist es denn? Wir reden ja hier von 1800, oder?
Ja, 1800 irgendwas, also so Ende des 18. Ende des 19.
Jahrhunderts. Ja. Irgendwas in die Richtung.
Ich glaube, es so
ist
alleine.
Ich fand es jetzt tatsächlich nicht so authentisch, wie ich dann Deutschland da sehen würde zu der Zeit, glaube ich.
Echt?
Nicht,
krass.
Nicht so ganz. Okay. Nicht so ganz.
Ich meine, gut, er hat auf jeden Fall sehr viele Mühen in die Authentizität reingesteckt. Also vor allem, wenn es um Orlok selbst geht, da können wir auch mal drüber sprechen, weil er hat ja von dem Design her auch was. Also wir können ja schon mal, es ist jetzt kein richtiger Spoiler, was wir sagen können, ist, dass der Orlok sehr anders aussieht zu den anderen Verfilmungen, weil er sieht mehr aus wie ein transsilvanischer Adeliger. Und da hat Robert Eggers auch in einem Interview dazu gesagt, dass er genau so aussehen würde wie das historische Vorbild von Dracula, was ja Vlad Dracul ist. Das ist ja so ein Voivode gewesen im 15. Jahrhundert. Der Walachei, und das ist ja da die Figur, die Bram Stoker inspiriert hat. Und dieses Aussehen ist viel mehr daran angelehnt, als jetzt zum Beispiel das von Max Schrecks Version oder von Klaus Kinskis Version.
Also es ist halt wirklich menschlicher gemacht, anstatt so auf diese Monsterschiene zu fahren. Und das fand ich super interessant.
Auch. Ich auch, wenn das ich fand ich auch eine große Stärke.
Wenn ich mich recht entsinne, ist es auch sehr nah am Buch, weil ich glaube, wird er so als raubvogelartig beschrieben, und das ist also so ein bisschen so geierhaft, ist auf jeden Fall.
Und der Schnurrbart.
Genau, der Schnurrbart ist auf jeden Fall. Das sind ja auch, es gibt nicht viele Dracula-Verfilmungen, die das haben. Es gibt einen mit Christopher Lee, wo er einen Schnäuzer trägt, und in einer BBC-Verfilmung gibt es auch einen Schnäuzer. Ansonsten ist es immer recht glatt rasiert.
Mhm.
Ich glaube, Bram Stoker hat auch keinen, wenn ich mich erinnere. Da ist Gary Oldman ohne.
Ich glaube nicht.
Ja.
Ich glaube, der hat so einen anderen Bart, der so sehr krass extrem ist. Oder vielleicht
er hat irgendwann halt einen normalen Bart halt so, aber er hat nicht diesen ausgeprägten Schnäuzer, also diesen Trucker-Schnäuzer.
Und auf dem einen Bild, was man ja kennt von Vlad Tepes, da sieht er ja, also hat er auch diesen Schnäuzer. Deswegen finde ich das hier ganz gut getroffen. Und er wollte ja den Vampir so ein bisschen zu seinen Folklore-Wurzeln zurückbringen. Und ich finde, das hat er eigentlich auch geschafft dadurch. Ja. Weil er hat tatsächlich auch an echten Locations gefilmt. Also zum Beispiel auch er hat zwar in der Tschechoslowakei teilweise so die Burginnenräume von der Burg von Graf Orlok genommen, aber zum Beispiel auch die Burg Hunedoara in Rumänien als Vorbild genommen. Und da war ich sogar mal, weil mein Papa kommt ja aus Rumänien. Und deswegen dachte ich so teilweise, ach krass, irgendwie voll cool, dass man mal dieses Set besucht hat, aber es ist jetzt nur ein kleiner Funfact.
Ja, nee, das ist doch voll cool.
Genau, und ich finde auch, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen brisanter, aber ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt mit diesem Antisemitismusvorwurf auch, also weil der Friedrich Wilhelm Murnaus Film stammt ja aus der Weimarer Republik und ja. Es gab immer wieder den Vorwurf, dass ja die Figur Nosferatu sich an so antisemitische Narrativen zum Beispiel auch anlehnt, weil das Aussehen auch von Nosferatu
so karikaturmäßig,
genau, so antisemitische Karikaturen bestätigt und auch diese Erzählung von dem, in Anführungszeichen, Juden, der Frauen klaut und sexuell belästigt, dass das auch ein Ding war, auch bei zum Beispiel so Nazi-Filmen. Und das haben wir auch damals in der Uni besprochen. Und ich finde auch, dass dann hier Robert Eggers in einer modernen Variante sich natürlich so ein bisschen da drum herum geht, indem er das Aussehen auch verändert von Nosferatu. Ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet. Vielleicht ist das jetzt auch so sehr spezifisch. Ja, Special Interest. Aber das ist
natürlich ein bisschen schwer. Also gerade bei Nosferatu gibt es, glaube ich, also beim Original gibt es nicht mehr so viel Background-Informationen natürlich rauszufinden. Zum Beispiel der Bühnenbau und einer Produzenten, Albin Grau zum Beispiel, der viele von diesen, also wenn man Zeichnungen von dem Film sieht, da sind sie von dem und sowas. Über den gibt es halt relativ wenig zum Beispiel zu erfahren, auch wie jetzt so seine Zeit im Dritten Reich und sowas war. Also das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu deuten, wo ich dem Film jetzt, glaube ich, nicht so viel unterstellen wollen würde, weil halt, glaube ich, im Buch gesagt wird, wirklich dieses Raubvogelartige und wie stellst du es bei Menschen irgendwie dar? Ja, gib ihm irgendwie eine große Nase. Ich glaube, es ist unglücklich, wenn man es dann irgendwie so macht, dass man es damit verbinden könnte.
Ja, also ich würde auch argumentieren, dass es so oder so verhält sich auch die Wissenschaft momentan, dass es jetzt nicht eindeutig als antisemitisch gelesen wird, aber dass da natürlich so immer was mitschwingt bei, wenn man das dann in dem zeitlichen Kontext von Murnaus Produktion sieht. Und ich finde dann schon, dass dann so, also was ich auch erwartet habe, auch mit Werner Herzogs Film im Hinterkopf, der 79, glaube ich, rauskam. Ich habe schon erwartet, dass Robert Eggers einige Elemente einfach progressiver macht. Und ich finde auch, dass er das dadurch ein bisschen geschafft hat. Also nicht nur da, sondern auch bei der Figur Helen.
Ja, die geht auf jeden Fall ein bisschen weiter vor. Die ist ein bisschen die kräftigere Figur. Das ist ja bei Werner Herzog auch schon so eine Tendenz, dass sie in dem Film schon die Initiative quasi so ergreift. Und Robert Eggers hat das nochmal so erweitert, in die heutige Zeit ganz gut transportiert, wie man jetzt so eine Rolle sehen würde.
Ja, ich meine, sie ist letztendlich auch das Thema des Films geworden. Ja, ja. Ich meine, bei Murnau ist Helen letztendlich nur Mittel zum Zweck, damit das Ende da stehen bleibt. Aber ich finde, hier werden auch wirklich so feministische Ansichten auch noch irgendwie repräsentiert und weibliche Lust auch sehr explizit gezeigt und wie das im Zusammenhang mit dem Vampir steht. Und ich finde, was du eben noch gesagt hast, finde ich auch mit der Folklore, finde ich so super interessant, dass diese Grundthematik des Vampirs praktisch die Angst vor was anderem ist, dass irgendwie die eigene Welt unterjocht, dass das auch sehr gut in Nosferatu jetzt von Robert Eggers drin vorkommt. Und das habe ich halt so das Gefühl, dass die anderen Verfilmungen, beziehungsweise ich habe nur die Murnau-Verfilmung gesehen, zu Werner Herzog kann ich leider nichts sagen, aber dass das im Vergleich auf jeden Fall Eggers richtig gut gelungen ist.
Finde ich auch. Also ich finde, das Element ist ja schon im Grundmaterial da, irgendwie so diese unterdrückte Sexualität, also auch von Frauen in der Weimarer Republik und auch in dieser Ehe, also was dann ja auch manchmal unterdrückt wird durch so dem Mann, der dann irgendwie keinen Raum lässt, irgendwie für so eine Auslebung von so Lust. Und ich finde, das hat halt Robert Eggers hier nochmal so mal 10 gemacht. Also was so Werner Herzog auch schon mehr in die Richtung gegangen ist, hat er hier nochmal hervorgehoben. Und ich finde, dass wie er die Figur Helen einsetzt und wie sie auch langsam aber sicher versucht, so Macht zurückzugewinnen über diese Verfolgung auch von Nosferatu. Also es ist ja auch in dem Film hier ganz klar eine obsessive Beziehung. Also es geht hier jetzt nicht um Liebe oder sowas. So, er stellt ihr so nach und ist ja in dem Sinne dann schon ja auch eine negative Figur, also der andere, der angsteinflößende andere. Aber ich würde auch argumentieren, dass Helen hier versucht, auch am Ende die Oberhand zu gewinnen.
Also der aktivere Part ist. Und also nicht passiv und nichts mit sich machen lässt, sondern auch wirklich für sich einstehen kann und nicht nur ins Bett gefesselt ist.
Genau,
Was mir aber hier leider ein bisschen gefehlt hat in der Neuverfilmung, klar, es sollte dieser neue Ton, den wir gerade besprochen haben, so eingeführt werden. Mir hat aber so ein bisschen die Information gefehlt, wo liegen denn da die Wurzeln des Ganzen? Weil es wird ja im Film so erzählt, dass die beiden halt schon bevor der Film einsetzt, ja quasi schon so dieses ich nenne es mal, Verhältnis hatten. Aber wo das herkam, wo die Züge sind, weil so, warum ist sie also in Deutschland und sie haben trotzdem diese Verbindung. Also für mich hat da so ein bisschen noch so der vom ersten Akt irgendwas gefehlt tatsächlich.
Okay. Also warum es ausgerechnet sie ist.
Genau, warum sie da und warum führt es dann zu der Original-Dracula-Geschichte mit diesem, ich kaufe jetzt ein Haus oder die Ruine in der Stadt und fahre dahin. So, warum ist das alles nötig, wenn es vorher eine Geschichte gab? Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ihre Vorgeschichte hätte man sich vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen können, um das zu erzählen. Dann hätte man vielleicht hier Hutter so ein bisschen rausnehmen können. Diese klassische, ich reise jetzt nach Transsilvanien-Geschichte, da hätte man das vielleicht ein bisschen verkürzen können und der Vorgeschichte ein bisschen mehr Raum geben. Man sieht es ja am Anfang so ein bisschen mit ein bisschen Jumpscary, aber hat mir nicht gereicht, damit ich den ganzen Film, also mich das dem Film so abkaufe, dass ich da sagen würde, okay, boah, das ergibt für mich richtig Sinn und wirkte daher so ein bisschen aufgesetzt, so von wegen, okay, ich merke, das ist das eine neue Element in der Neuverfilmung.
Aber ich kann es, ich verstehe deine beziehungsweise, dass du das nicht so gut findest, aber ich verstehe auch gleichzeitig, dass Robert Eggers irgendwie eine neue Version von, also ein Remake von Nosferatu machen wollte, weil so Nosferatu ist einmal über 100 Jahre alt und die Verfilmung von Werner Herzog ist auch echt schon in die Jahre gekommen. Und da verstehe ich es vollkommen, dass er ein Remake machen wollte und dass es auch eine Existenzberechtigung hatte. Und dass er dann natürlich auch die gleiche Geschichte erzählen wollte, aber dann halt noch diesen Twist reinbringen wollte. Und dann verstehe ich auch, dass es dann nur dieser Anfang ist. Und das wirft ja die Figur schon wieder ein komplett neues Licht. Also ich finde schon, dass man irgendwie so komplett verstehen kann, dass nochmal die gesamte Geschichte nochmal neu erzählt wurde.
Ja, das ist klar auf jeden Fall. Aber ich meine es vielleicht dem Raum. Weil wir wissen halt, dass er reist. Okay, bei Werner Herzog, der nimmt sich wirklich, wirklich viel Zeit für die Anreise zum Schloss. Das ist wirklich schöne Naturaufnahmen, relativ viel Wagner-Musik dazu. Aber hier so, wir kennen ja die Grundgeschichte so und da hätte man sich vielleicht echt mehr Zeit für das Neue nehmen können, so ein bisschen. Und trotzdem die Züge, also für mich ist die Balance nicht so 100% gegeben zwischen, okay, das haben wir modernisiert und neu eingeführt zu, okay, das kennen wir bereits.
Ja, aber
ich finde sag du
so gerne. Hau du raus.
Okay, weil ich würde nur mal kurz darauf eingehen, weil ich würde auch sagen, es ist ein Balanceakt, aber meiner Perspektive nach, wir sind ja auch da, haben schon nach dem Kino gemerkt, dass wir da so unterschiedlich das bewerten, aber ich würde das so sehen, dass ich finde, dass es eher gelungen ist, weil ich finde auch, dass er ja immer changiert zwischen so, okay, er will eine Hommage machen an das Original und auch diese Momente, die man mit Nosferatu verbindet, so treffen und so treffsicher inszenieren und ich finde, das hat er geschafft, aber dann auch genug einzustreuen und genug neue Elemente zu filmen, dass man merkt, was seine so übergreifende Botschaft ist, finde ich. Es gibt ja nicht nur die Szene von Helen, diese Origin-Geschichte von ihr Nosferatu, die dann mehr angerissen wird. Und ich finde gut, dass sie nur angerissen ist, weil so kann man mehr hineininterpretieren. Also so kann man mehr, wenn es so explizit gemacht wurde, dass sie dann jetzt irgendwie da liegt und irgendwie vielleicht ihr sexuelles Erwachen hat oder sowas. Und das dann finde ich, beschränkt sich das ja dann auch immer auf diese eine Deutungsweise. Und ich glaube, indem sie das nur kurz anreißen, ist das so interessanter, weil man dann so mehr sagen könnte, okay, es kann jetzt irgendwie dafür stehen, dass, weiß ich nicht, sie verfolgt wurde und dass das eher was Negatives hat oder dass sie aktiv, emanzipativ so ihn aufgesucht hat. Also ich finde, das ist dann ja so diese beide Interpretationswege haben ihre Berechtigung und ich finde, die fließen hier so in Nosferatu so beide so zusammen, also so würde ich das argumentieren. Und ich finde, dass ja auch nochmal mehr auf die Männer im Umfeld von Helen eingegangen wird. Also nicht nur auf ihren Mann Thomas, der ja so sehr passiv irgendwie die ganze Zeit ist und so überfordert ist mit der Situation, sondern auch auf seinen Freund, also der gespielt wird von Aaron Taylor Johnson. Ich finde gerade der reiche Boy, wie heißt er denn nochmal?
Ich weiß nicht, aber er besitzt eine Werft.
Er besitzt eine Werft, genau. Und ich finde, durch ihn sieht man ganz gut, wie er ja auch versucht, zum Beispiel so seine Frau zu kontrollieren und auch irgendwie die ganze Situation zu kontrollieren und auch Helen zu kontrollieren. Und ich finde dann auch das zum einen spricht ja nochmal dieses Motiv auf, greift das Motiv auf mit so dieser Kontrolle vom Mann über die Frau und so. Also ich könnte da jetzt ein ganzes Essay, will ich jetzt nicht machen, aber und auch diese Szenen mit ihr und dem Arzt, die ja auch nochmal dieses Klassische von wegen also so Medizin damals hat Frauen einfach nicht verstanden und auch den, also so die physischen Merkmale von zum Beispiel so Lust und so Erregung nicht und hat dann so einfach gesagt, ja, mach mal das Korsett ein bisschen enger. Also das ist ja, finde ich, alles in dem Film drin und ich würde sagen, dass das voll raffiniert war. Also ich habe zwischendurch wirklich gedacht, weil ich dann Werner Herzog-Film dann vorher nochmal gesehen hatte und dann nochmal gesehen habe, was dann alles hinzugefügt wurde, ohne dass es zu viel wurde. Also für mich war es so genau das richtige Maß an, okay, wir haben jetzt hier mehr so eine progressive Geschichte, trotzdem aber schätzen das Grundmaterial. Sorry, jetzt habe ich lange geredet.
Aber genau die Teile, die du jetzt gemeint hast, die finde ich auch alle super eingefängt und alles neu in diese Interpretationsmechanik, aber halt einfach nur ihre Verbindung, warum, wann.
Okay.
Das ist so der Punkt, wo ich sage, ey, ich verstehe es nicht 100%. Also warum ist dann zu dieser Story, die wir im Film sehen, kommen muss mit diesem, ich reise jetzt hier hin und also wie, ich kann Nosferatus Fähigkeiten schlecht einschätzen in dem Film so, weil kann er jetzt vorher schon da sein oder ist er wirklich jetzt dran gebunden, dass er wirklich mit so einem kompletten Sarg und Heimaterde einmal rüber schippern muss für was und was hat diese, warum gab es quasi einen Break im Ganzen, also mir fehlt so deren Beziehungsvorarbeit, Vorgeschichte quasi so. Was ist da passiert, sonst irgendwas? Ich finde, hat mir der Film halt zu wenig Material geliefert, um zu sagen, aha, okay, ich kann es mir so und so selbst zusammenstricken. So war es eher so, ja, nimm's hin, die haben halt eine Connection. Und das war für mich so ein störender Punkt und deswegen, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, ich glaube, deswegen zog sich das bei mir so durch den Film, so, ah, ja, ich sehe die ganzen positiven Seiten, aber für mich hat der Film halt dann auch ein paar schlechte Eigenschaften tatsächlich, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Film, auf den ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, so mit, wo ich dann so ein bisschen vielleicht mich zu sehr gefreut habe, dass ich zu sehr enttäuscht wurde ein bisschen insgesamt. Okay. Aber ich würde den gerne einfach nochmal sehen, um mir nochmal ein Bild zu machen, weil natürlich, man hat ja am Anfang im Trailer zum Glück nicht Nosferatu an sich gesehen. Das war natürlich so, okay, der baut natürlich erstmal darauf aus, okay, jetzt kommt der, wie sieht der aus, das ist ja alles cool. Und wenn man das erstmal weiß, kann man den Film ja nochmal mit neuen Augen sehen, definitiv. Was mich aber so ein bisschen gestört hat, ist, ich finde die Robert Eggers-Filme vorher, die alle in Neuengland spielen, mit der Folklore von Neuengland, The Witch oder The Lighthouse, die haben so eine sehr enge Atmosphäre, sehr dicht alles. Das spielt ja auch alles sehr lokal. Und jetzt bewegt sich Robert Eggers nach Europa. Es ist alles sehr groß, wir bewegen uns durch mehrere Länder. Und ich finde, es hat der Atmosphäre insgesamt nicht so gut getan. Ist immer noch gut, aber ich finde halt The Witch und The Lighthouse haben eine krassere Atmosphäre für mich. Also ich finde die beiden tatsächlich besser als Nosferatu. Mhm. Und vor allem, das fing in The Lighthouse schon so ein bisschen an, mit Willem Dafoe, der ja immer so einen absurden Charakter spielt. Und hier spielt er halt Van Helsing. Und in The Lighthouse fing es schon ein bisschen an. Und er spielt ja auch so, er hat mal in einem Interview gesagt, so dieser Dialekt, der spricht, das ist jetzt kein alter Dialekt, das hat er sich selber ausgedacht und er spricht einfach so. Und es war ja schon so, dass in The Lighthouse das so absurd komisch wurde, wenn er da rumfurzend durch diesen Leuchtturm geht. Und jetzt haben sie halt, wir haben den Film ja im O-Ton gesehen und die spielen ja ein bisschen mit Sprache, mal mehr, mal weniger gut. Und hier streuen sie ja so deutsche Worte zum Beispiel ein. Und auch sein Charakter ist ja so ein bisschen verschroben, ein bisschen absurd.
Ja, überzogen.
Ja, und ich finde halt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wird jetzt Willem Dafoe für Robert Eggers das, was Johnny Depp für Tim Burton oder so ist? So dieses, also so eine Karikatur von dem, was er mal in einem Film dargestellt ist. Weil es gab ja schon Momente, wo das Kino irgendwie super gelacht hat. Auch bei den Kindern zum Beispiel von dem Freund, der hatte so zwei kleine Töchter. Wo dann so gelacht wurde. Und ich dachte, boah, so, ist das absichtlich lustig? Weil ich finde, in diesem Film braucht es jetzt nicht funny moments. Und wir sind in den anderen, also in The Witch, glaube ich, gibt es keinen witzigen Moment.
Ja, die sind mehr gegrounded, würde ich sagen. Aber ich würde auch, also sag du erstmal, Lenny, weil sonst spielen wir jetzt die ganze Zeit. Würdest du Yamaris zustimmen?
Nee, kein bisschen.
Lenny lacht gerne.
Ich verstehe es vollkommen, weil es bricht ja irgendwie schon so mit der gesamten Atmosphäre und des Ton des Films. Aber ich finde trotzdem, dass es so eigentlich den Charakter von Willem Dafoe sowohl in The Lighthouse als auch in Nosferatu ziemlich gut zeichnet, dass er einfach ein Mann ist, der sehr viel erlebt hat, mit dessen Geist sehr viel passiert ist und der eventuell dann auch verrückt geworden ist mit seinen Nachforschungen oder der Zeit, die er eben auf dieser Insel verbracht hat. Und deswegen verstehe ich halt, dass er dann eben in den Wahnsinn abdriftet. Und ich finde das nicht unbedingt immer lustig, sondern er bricht manchmal auch ein bisschen mit der Welt. Und ich weiß nicht, ich finde es eigentlich passend eher.
Ich würde auch sagen, dass ich finde, dass der Nosferatu als Stoff auch wesentlich übernatürlicher ist als zum Beispiel The Lighthouse oder The Witch, die ja einen grounded Setting haben und wo Robert Eggers sich ja viel Mühe gibt, das so zu so realistisch zu zeichnen, die Zeit. Ja. Und dann gleichzeitig aber ein übernatürliches Element, was dann irgendwann im Verlauf des Films so am Ende irgendwie so ambiguitiv bleibt. Und ich finde, bei Nosferatu ist es ja, du hast einfach einen Vampir, der halt auch auftritt als Vampir. Ja. Und du hast halt einen Van Helsing, der so satanistische Rituale oder zum Beispiel hier der Renfield, eine Figur, die ja auch sehr, sehr klamaukig daherkommen kann und das ja auch tut in den Originalverfilmungen. Und ich finde, da hatte Robert Eggers das schon sehr down getont im Vergleich. Und ich finde das dann auch ganz gut, dass er trotzdem das nicht ignoriert hat, dass es so diese, ich nenne es mal jetzt techie, dieses techige Element auch trotzdem hat. Aber ja, ich verstehe aber auch deinen Punkt. Also ich kann nachvollziehen, ich habe ein, zwei Mal auch drüber nachgedacht, ob es mir jetzt zu viel wird oder ob es noch für mich so treffsicher genug ist. Aber ich bin am Ende doch auch positiv.
Also ich mag es halt, wenn auch wenn er so drüber ist, so ein bisschen, also so in so diesen Wahnsinn hat und sowas. Ja. Aber es gab so eine Szene, da redet er irgendwie sowas und dann macht er einfach nur so und fragt so auf so Schnaps. Und es ist so, ach, das ist so. Das ist so krass gerade in dem Moment. Also so, so ein paar, wo er so Pointen sitzt. Ich finde, das reißt halt so ein bisschen raus. Und wenn das Kino dann lacht, denkst du, ja, also reißt mich dann aus. Mhm. Vielleicht ist es dann auch eher so ein Film, den ich dann vielleicht lieber alleine gucken würde.
Oder ein Film, den man vielleicht lieber im Deutschen gucken würde. Weil ich finde, das ist auch etwas, wo es mich immer so ein bisschen schaudert dann doch, wenn es dann irgendwie so englischsprachig im deutschsprachigen Raum sind, du siehst überall irgendwie so deutsche Tafeln und dann, dann ist es irgendwie, reißt es einen irgendwie doch immer raus, wenn dann aber in anderen Ländern dann eine andere Sprache gesprochen wird. Also es ist so nicht in dem Sinne authentisch, aber natürlich ist es für die Allgemeinheit definitiv besser, wenn ein englischsprachiger Film ist, weil es dann auf der Welt dann gesehen wird und nicht nur im deutschsprachigen Raum.
Ich meine, Werner Herzog hat ja zwei Versionen sogar aufgenommen und hat das alles nochmal spielen lassen. Ich finde aber auch hier, also klar, wie ich das jetzt bewerten kann, wer bin ich schon, aber ich finde auch, dass so bei Robert Eggers, dass so doch mehr Wert dann noch auf Authentizität auch zum Beispiel der rumänischen Gesellschaft und dem Volk gelegt wurde, also weil die Personen auch hier richtig rumänisch sprechen und bei Werner Herzogs Version bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe das versucht rauszufinden, aber es könnte Romani sein, also dass es die Sprache der Sinti und Roma dort dargestellt wird. Trotzdem finde ich auch, dass in der Inszenierung sie auch in Robert Eggers Version nochmal viel mehr Screentime bekommen und auch viel mehr Handlungsmacht als noch bei Werner Herzog. Aber zum Beispiel auch apropos so Sprache, anscheinend hat Robert Eggers für den Film extra einen Florian Lazarescu, ein Drehbuchautor aus Rumänien, engagiert, der für die Anfangsszenen Altdackisch entwickelt hat. Also das heißt, diese Sprache von Nosferatu ist wirklich angelehnt an einen historisch ausgestorbenen Dialekt und das finde ich schon sehr cool. Mhm. Also dass sich da so richtig viel Mühe gegeben wurde, auch diese Art von Folklore nochmal aufzugreifen. Also ja, ihr merkt schon, ich bin sehr biased.
Aber ich liebe es ja, weil du hast einfach irgendwie wahnsinnig Ahnung davon und deswegen ist es...
Ich habe mich aber da jetzt auch in den letzten zwei Wochen gefühlt in jedes YouTube-Video und Artikel reingepumpt.
Aber ganz ehrlich, fantastisch, ich liebe es.
Ich würde aber auch trotzdem mehr zulassen, dass ihr auch nochmal sagt jetzt final, okay, was seht ihr an dem Film, was ist gut, was ist eher nicht so gut, weil ja, ich habe jetzt auch genug geredet.
Ich glaube, ich kann mich immer so rausnehmen, weil ich ja so ein bisschen hier reingeworfen wurde in diesen Podcast und gerade auch einfach merke, ich habe auch einfach, glaube ich, wenig Ahnung von Vampirfilmen und Vampiren im Allgemeinen. Deswegen kann ich, glaube ich, nehme ich mir mal ein bisschen außen vor und sage einfach mal schnell meine Meinung. Ich finde, Nosferatu ist ein sehr atmosphärischer Film, den ich ein bisschen zu lang fand und auch wirklich sehr dicht inszeniert eigentlich fand. Ich fand die DarstellerInnen alle toll. Hier und da gibt es so eine Performance, die man nur okay fand, aber insgesamt fand ich den Cast echt richtig gut. Und ich will ihn auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken. Und dann vielleicht sogar in der deutschen Synchro, um vielleicht dann doch nochmal mehr in diese Stadt Wisburg? Wismar? Was ist es
irgendwas
jetzt?
Mit W.
Ich weiß es nicht. aber ja, das ist meine Meinung als Vampire Outsider.
Und Marius, du als Vampire Insider?
Also ich will den für eine finale Meinung bestimmt definitiv auch nochmal sehen. Wie gesagt, ich finde ihn grundlegend gut. Ein paar Elemente waren mir halt nicht genug erklärt. Und ich muss sagen, noch zur Nosferatu-Figur an sich, ich glaube, ich habe selten so ein, also wenn man mal mit den drei Filmen jetzt Dreierpack sieht, ich glaube, das ist das größte Arschloch von allen. Und das erste ist mehr so dämonenartig, also Max Schreck. Klaus Kinski ist so der melancholische. Mhm. Und hier ist einfach nur, boah, du übergriffiges Arschloch. Also es ist ja wirklich so der... Also ich finde, da fehlte mir so ein bisschen irgendwie so ein Bezugspunkt irgendwie so, dass ich, weil das ist mir zu monströs gewesen an sich. Aber an sich schon cool inszeniert. Ich glaube, das ist ein Film, der bei mir immer noch wachsen könnte über die Zeit.
Okay, verstehe ich. Ich sehe voll diesen Aspekt mit diesem monströsen Ding. Das ist auch mein Nummer eins Kritikpunkt, weil ich finde auch, dass dann die Klaus Kinski-Variante, obwohl ich Klaus Kinski jetzt auch nicht toll finde, aber die Inszenierung ja doch von seiner Figur, finde ich, am spannendsten war, weil man ja dann das Element hat von wegen Vampire haben so eine leidende Existenz und sind einfach mit sich selbst sind einfach traurig, melancholisch, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, das hätte dann der Version von Nosferatu noch viel mehr addiert und hätte dann auch die Themes von jetzt so Robert Eggers Nosferatu verstärkt. Deswegen leider liegen gelassen, würde ich auch sagen. Und ich finde auch, dass hier und da manchmal das Schauspiel, gerade leider von Aaron Taylor-Johnson, mich auch rausgerissen hat teilweise.
Das hat ja irgendwie Tradition. Also wenn wir mal nach Bram Stoker's Dracula gucken, also Keanu Reeves.
Weiß auch nicht. Ich glaube, die denken auch manchmal dann, okay, ist das so ein Vampirfilm? Das heißt, ich muss vielleicht so ein bisschen overacten oder so? Ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Aber daran würde ich mich jetzt auch gar nicht so aufhalten, weil ich finde trotzdem, also ich habe es schon gehört, ich fand den Film sehr gut. Also ich muss sagen, also ich bin zwar auch Vampir-Fan und auch Nosferatu-Fan und deswegen glaube ich auch, dass der Film eher was ist für Leute, die sich schon vorher mit dem Genre viel beschäftigt haben, weil ich weiß nicht, wie anschlussfähig er ist für Menschen, die dann noch nicht vorher vielleicht mal Nosferatu geschaut haben und generell mit so Gothic-Horror nichts anfangen können. Für mich persönlich war das so der Film, auf den ich so mein ganzes Leben lang gewartet habe, dass er endlich mal so umgesetzt wird, weil ich finde auch die, also atmosphäremäßig 10 von 10. Ich finde das so von der Inszenierung, vom Kostümdesign hat es sich alles so treffsicher angefühlt. Also ich war die ganze Zeit so, da waren Szenen, gerade in der ersten Hälfte, ich habe so wirklich so einen Freudentanz so im Kinosessel aufgeführt, weil ich so war, oh mein Gott, das ist alles ist dieser Mix aus Horror und der Zeit und ja, diesen Vampir-Themen. Und auch Lily Rose Depp will ich nochmal hervorheben, positiv. In The Idol fand ich sie gar grausig. Aber jetzt hier, sie macht das so großartig. Also sie verbiegt ihren Körper.
Das ist ja auch eine unfassbar schwere Rolle.
Ist so eine schwere Rolle. Und sie hat das Ding getragen. Und ich merke auch, die ganzen bisherigen Rezensionen loben sie auch krass. Und ich finde, das ist verdient. Ja, ich finde, dass Robert Eggers es auf jeden Fall geschafft hat, den Vampirfilm zu seinen Folklorewurzeln zurückzubringen.
Geil. Also das heißt, du würdest behaupten, Nosferatu ist der bisher beste Film des Jahres.
Der ist der beste Film des Jahres für mich. Aber ich lasse mich da auch mit mir streiten. Aber ich finde auch alleine, wenn man sich mal so ein bisschen mit den Hintergrundgeschichte von Robert Eggers und wie viel er hat extra so ein Buch geschrieben, also so eine Art Romannovelle für das Setting von Nosferatu für die Schauspieler, damit die sich reindenken können.
Ja,
und irgendwie, I don't know, irgendwie geht mir da immer einer ab, wenn ich so das lese, weil ich finde so, boah, das ist so viel so Kleinstarbeit und so, die in diese Produktion drin steckt. Ja. Und ja, jetzt höre ich auf.
Ja, nein, oh mein Gott.
Ich
liebe es ganz doll. Es ist einfach so schön, wenn wie begeistert du darüber bist. Und es freut mich so doll, dass es dann wirklich dieser Film so geworden ist, wie du ihn dir gewünscht hast.
Ja, also klar. Ich meine, ich würde auch mir offen lassen, dass ich auch nochmal überlegen muss, wie da das Ende sich auch verhält zu so der Interpretation und so. Mhm. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal ein Video dazu.
Ja. Freust du dich auf Robert Eggers Nosferatu in Venedig Remake?
Nee.
Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Es gibt noch einen zweiten Klaus Kinski Nosferatu Film.
Oh, ernsthaft?
Nosferatu in Venedig mit langen Wallen im Haar. Und Klaus Kinski ohne Herzog Running Wild in Venedig. Absolutes Trashfest. Also, nicht gut.
Drauf.
Nicht gut.
Ja, da ist aber auch Werner Herzog nicht mehr so mit
involviert. Gar nicht. Ich glaube, das hat...
Ja, das Kinski das nicht ist irgendwie...
Ja, er hat nicht geliebt, das war das Erste, so. Was er gemacht hat, ist Paganini. Vor seinem Tod kurz. Aber das ist auch ein ganz, ganz wildes Ding. Ich habe da vor x Jahren mal reingeguckt, wo ich dachte, oh geil, Nosferatu 2! So, oh mein Gott, was ist hier los? Also... Ja. Nee, also nichts für mich. Nichts für mich.
Also es ist nicht einer deiner Lieblingsvampire-Filme, die du mitgebracht hast?
Nein, definitiv nicht.
Was steht denn sonst auf deiner
Liste? Ich habe lange nachgedacht und es gibt ja wirklich einen Haufen Vampire-Filme. Aber ich habe mal so nachgedacht, so einen Film, den wir heute schon erwähnt haben, der relativ nah am Buch ist, ist Erwähnst der von Francis Ford Coppola, Bram Stoker's Dracula. Sollte eigentlich einfach nur D heißen. Hat das Produktionsstudio gesagt, das verkauft sich nicht. ist sehr nah am Buch dran. Es ist ja, wie gesagt, Keanu Reeves ist leider der absolute Lowpunkt in dem Film. Ich habe den auch sehr früh geguckt, deswegen halt immer die synchronisierte Fassung. Und wenn man sich dann mal den O-Ton anguckt, oh mein Gott, das ist wirklich furchtbar, was Keanu Reeves da sprachtechnisch abliefert. Aber Gary Oldman holt alles wieder raus als Dracula.
Finde ich auch.
War, glaube ich, auch einer der ersten Filme, wo man halt so Dracula an der Wand entlang laufen sieht, was halt im Buch beschrieben ist. Seine ganze Performance. Als Kind, als ich ihn gesessen habe, war mir diese Romanze ein bisschen zu kitschig. Aber inzwischen kann ich das doch schon nachvollziehen. Und er ist halt auch, er ist blutig, er ist toll inszeniert, hat so eine leichte Studioatmosphäre drin, was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich mag auch die Hammer-Studio-Filme, die alle auch so eine gewisse Atmosphäre von Studio haben. Ich finde den richtig gut. Die kann man auf jeden Fall schauen.
Ich finde das crazy, weil ich würde da total mitgehen. Ich finde auch, dass der so einen richtigen Blockbuster-Vibe hat. Ja. Und das ist so interessant, weil Francis Ford Coppola musste diesen Film machen. Also der hatte da eigentlich so gar keinen Bock drauf. Er hat das wirklich aus geldtechnischen Gründen gemacht. Er hat Jack gemacht, dieser Film, wo Robin Williams einen 10-jährigen Jungen spielt, der im Körper eines 40-Jährigen gefangen ist. Und halt Dracula. Und Dracula ist definitiv der bessere Film.
Definitiv.
Und ich finde es krass, dass er aus so einer Not heraus dann doch eigentlich so einen richtig guten Film gemacht hat.
Ja.
Gilt ja auch als Klassiker. Und ich kann es verstehen. Also ich finde den auch, also der ist sehr, es hat so ein großes Rewatch-Potenzial.
Aber auch. Ist auch ein bisschen campy.
Ja, er ist der, campy. Aber
der ist auch der erste Film, der halt diese Vorgeschichte mit Graf Vlad einführt. Da gibt es ja, ne?
Dieser Anfang. Mit dem Osmanischen Reich.
Genau, wo für mich halt die Verbindung zu Lucy quasi, nee, in dem Film ist es ja nicht Lucy, sondern sind die Rollen vertauscht auch von denen wieder. Ist immer ein Hin und Her zwischen Lucy und ihrer Freundin.
Meinst du Helen? Oder, ach so, Mona.
Nee, wie heißt sie denn im Original? Boah, Mina.
Ach, Mina.
Mina,
okay.
Und Lucy werden ja in Dracula-Filmen ja ganz
heißt
oft vertauscht.
Aber nicht Mona?
Hier ist es Mina gespielt. Ja.
Mona, der Vampir, so viel für die.
Ja, stimmt,
aber nee, hier ist es Mina.
Ich dachte irgendwie, dass sie Mona heißt in dem Film.
Mina.
Aber okay.
Und hier ist für mich dann die Verbindung zwischen den beiden.
Ja, und Winona Ryder, ne?
Genau, Winona Ryder. So ein bisschen besser erzählt tatsächlich. Ein bisschen runder, vielleicht ein bisschen mehr für den Mainstream halt erklärt. So kann man natürlich auch so sehen, aber für mich toller Film.
Die bessere Origin-Geschichte auf jeden Fall ist Dracula Untold. Das ist der schlechteste Vampirfilm, den ich jemals gesehen habe.
Der allerschlechteste.
Oh, echt?
Ja, ich finde schon. Also klar, jetzt vielleicht noch schlechtere, die ich nicht gesehen habe, wie Nosferatu in Venedig, habe ich leider nie mir gegeben, so deswegen jetzt mal ausgenommen. Aber ich finde, Dracula Untold ist leider, also auch leider die schlechteste Rolle von Charles Dance, die ich jemals gesehen habe. In so seinem, spielt ja da so einen alten Vampir und der Film ist arschzerschnitten und Luke Evans overacted und da gibt es so CGI-Fledermäuse.
Findest du auch, das ist die schlechteste Darstellung von Dracula? Ich meine, es muss jetzt kein expliziter Dracula-Film sein, weil mir fallen also zwei Dracula ein, die ich wirklich, wirklich zu den schlechtesten Dracula aller Zeiten filmen würde. Und das ist einmal der Dracula aus Blade 3.
Oh, ja.
Dieser Wrestler-Dracula.
Ja.
Wow, ist das furchtbar. Und Van Helsings Dracula ist absolute nervige Person.
Du hast aber noch nicht Nick Cage als in Renfield gesehen.
Ja, nicht stimmt. Renfield, als ich gemerkt habe, okay, der Film ist auch soll irgendwie funny sein oder sowas, so, ne, hätte ich keinen Bock mehr. Oder nee, diese Martial Arts-Szenen, da bin ich dann ausgestiegen, als ich den Trailer gesehen habe.
Ich finde, Renfield ist auch nochmal so ein anderes Genre, aber ich finde auch, also es gibt halt schon viele auch tacky Vampirfiguren, die ja auch dann zu sehr campy sind und dann dem Vampir jede Ernsthaftigkeit nehmen und so.
Ja.
Aber ja, ich würde schon, also Luke Evans spielt das dann schon auch so mit Dramatik und so, aber ich glaube, dieser Anspruch, so was Historisches abzubilden und dann das zu mixen mit so übernatürlichen Elementen, ist da voll nach hinten losgegangen. In dem Film.
Wo hat es denn funktioniert? Für dich?
Oh, für mich, okay, also einer meiner Lieblingsfilme ist A Girl Walks Home Alone at Night von Anna Lily Amipour. Das ist ja der erste iranische Vampirfilm und der ist ja voll von Referenzen auch, von so alten, älteren Vampirfilmen, unter anderem auch von Near Dark, von Catherine Bigelow. Also da greift er ganz, ganz viele Elemente auf. Und da geht es um so die iranische Geisterstadt Bad City. Und die Bewohner der Stadt sind ja auch alle so ein bisschen moralisch verdorben. Und dann gibt es eine Figur, die also so skateboardet und eine Vampirin, die dann einfach nur Männer verfolgt, die moralisch schlecht sind. Mhm. Also ein sehr simpler Plot, aber funktioniert extrem gut. Und es gibt eine Katze in dem Film, die heißt Masuka the Cat. Und es ist so, die ist so süß. Und ja, der Film hat alles, was ich mir von einem Vampirfilm erhoffe. Also er Katzen. Hat so diesen, ja, Katzen. Also er ist auch ganz in Schwarz-Weiß gedreht, sieht sehr gut aus. Und es geht eben auch um so Abhängigkeiten, um finanzielle Abhängigkeiten, aber auch dieses Suchtelement, das ja voll oft bei Vampirfilmen auch zum Tragen kommt. Und Liebe, also der Film hat alles.
Ja, kann ich definitiv nachvollziehen. Lenny, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen Film von Matt Reeves. The Batman. Nein, ich habe
ist ja auch wie ein Vampir.
Film von Matt Reeves, nämlich Let Me In.
Ja.
Mit Chloe Grace Moretz und Cody Smith Dingstar.
Cody Smith
McPhee. Den man ja unter anderem aus The Power of the Dog kennt. Und das ist ein Film, in dem es um eine sehr sonderbare Freundschaft von zwei Kindern geht. Und ich finde, ich möchte eigentlich nicht mehr sagen, weil ich habe das Gefühl, das verrät eigentlich sehr viel, weil es ist so eine sehr dramatische, sehr intensive Geschichte eigentlich. Ich finde, das ist so, es ist ja auch so einer der ersten Filme so von Matt Reeves, wo man so das Potenzial von ihm auf jeden Fall so richtig erkennt. Und ich finde, der Film spielt auch so wirklich so mit den zwischenmenschlichen Beziehungen von Vampiren und ich finde, das ist ein sehr toller Film.
Hast du das Original gesehen, das schwedische?
Tatsächlich nicht.
Okay, weil ich finde das auch ähnlich stark, vielleicht sogar noch besser, weil es dann ja so nochmal mehr so Atmosphäre hat.
Ja.
Aber ich finde auch, dass in dem Remake die Schauspieler auch richtig großartig sind. Also Chloe Grace Moretz, Moretz ist so krass in dem Film.
Voll. So deswegen, also es tut mir leid, dass ich jetzt ja auch nur das Remake genannt habe. Es ist
nein, aber ich finde das auch genauso, also wirklich sehr berechtigtes gutes Remake.
Okay. Das Vampir-Genre ist ja voller mit Remakes, wie wir gerade feststellen. Stimmt.
Also
das ist das zweite Remake eines Films.
Ja. Ich meine, wenn alles auf einer ähnlichen Grundlage auch irgendwie
natürlich,
so beruht,
natürlich.
Ist es ja auch schwierig.
Natürlich.
Okay, ich habe
noch einen Film mitgebracht, der so ein bisschen in unsere Nosferatu-Trilogie passt und der Film ist von 2000 und heißt Shadow of the Vampire. Genau, und der ist mit John Malkovich und Odo Kier und es geht quasi um, die Erschaffung von Nosferatu, dem Film. Und zwar geht es darum, Willem Dafoe spielt nämlich mit. Und diesmal als Nosferatu, beziehungsweise als Max Schreck. Und der Twist hinter diesem Film ist, das ist jetzt kein Spoiler, dass Max Schreck tatsächlich ein Vampir ist, den Murnau ans Set holt, um einen authentischen Dracula-Film zu drehen. Und man sieht so behind-the-scenes Nosferatu-mäßig. Und Willem Dafoe großartig. Auch als Vampir, wirklich, wirklich großartig. Und wer.
Da sagt er nicht Schnaps.
Nee, da sagt er nicht Schnaps. Aber er ist auch ein bisschen, also das ist eher eine Hommage. Also, der ist nicht bierernst, der Film, ne? Und gerade als Vampir ist er so ein bisschen quirky auch unterwegs, muss man sagen. Also, es ist jetzt keine Komödie, aber er hat schon so absurde Momente, zitiert viel und macht auf jeden Fall Spaß, auch wer sich für so alte Filmgeschichte interessiert, weil man sieht halt so dass die Kamera geht so in die alte Kamera rein, man sieht so Szenen aus dem Nosferatu-Film nachgestellt in alt und dann geht die Kamera raus und so. Das ist großartig, eine schöne Atmosphäre der Film.
Ich liebe es auch, dass es so ein bisschen Meta ist dann.
Ja, hat es auf jeden Fall.
Ich finde auch, die Idee ist so großartig.
Die Idee ist großartig, einfach so, was ist, so wenn Max Schreck wirklich ein Vampir gewesen wäre. Ja. Weil man, ich glaube, über Max Schreck irgendwie vorher nicht so viel wusste. Ich glaube, er war Theaterschauspieler und ich glaube, danach hat er auch nicht mehr so viel gemacht, filmmäßig, glaube ich. Und ich glaube, deswegen ist das so ein Mysterium ganz da drumherum. Und ist großartig, also empfehle ich. Ich glaube, ist schwer zu bekommen. Ich habe den sogar nur auf DVD.
Mhm. Ich bin auf Blu-ray.
Du hast ihn auf Blu-ray?
Importiert.
Achso, okay, gut.
Lenny?
Achso, okay. Also ich hätte Hotel Transsilvanien. Nein, ich kann dieses Video nicht machen, ohne über Twilight zu sprechen. Ich finde, Xenia hat eigentlich schon alles gesagt, was man zu Twilight sagen kann in ihrem wunderbaren Special. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen.
Das habe ich fast vergessen, dass ich
geredet habe. Denn da hat sie ein Plädoyer für Twilight rausgehauen und stimmt. Ich würde eigentlich euch sagen, schaut euch das an, denn Twilight ist toll. Ich finde, der Twilight-Hate ist wirklich so ein Ding aus den 2010ern, hört auf Twilight zu haten, das ist uncool. Ich finde, es ist eine fantastische Liebesbeziehung und auch wirklich, was du eben so gesagt hast, diese melancholische, ist Twilight ja durch und durch, weil Edward Cullen einfach eine sehr melancholische Figur ist, die wirklich leidet die ganze Zeit und dem aber wieder ein bisschen Lebenswillen geschenkt wird, indem er auf Bella trifft. Und ich finde, das ist wirklich so eine schöne, romantische, super campy Geschichte, die echt toll inszeniert ist. Vor allem im ersten Teil, danach kann man darüber streiten, ob das noch so gut weitergeht. Aber ich finde wirklich, dieser erste Twilight-Film, dieses Mysterium, was über ihn, über die Cullen-Familie irgendwie so gemacht wird und auch so mit ihren Familientraditionen und ich finde es toll, ich liebe es einfach.
Und auch so diese Feindschaft zwischen so Werwolf und Vampir. Ja. Also Twilight ist ja genauso reich an Vampir-Lore wie alle anderen Vampirfilme und natürlich kann man den Film auch oder die Geschichte auch kritisieren, aber ich finde auch, dass man andere Obsessionen kritisieren kann. Also natürlich hat das sowas Romantisierendes von so vielleicht auch Stalker-Verhalten und sowas an sich, aber ich finde, das kann man ja auch dabei sagen und trotzdem den Film schätzen für andere Elemente. Ja, Maris
sagt einfach gar nichts. Das finde ich, find ich gut.
Aber ja, ich würde dir dazu stimmen. Und okay, dann mache ich jetzt nochmal einen kleine Empfehlung am Ende. Das ist jetzt auch ein etwas anderer Film nochmal als die wir bisher genannt haben. Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch. Da spielen zwei Vampire, Adam und Eve, sehr draufgedrückt vielleicht, aber Tilda Swinton und Tom Hiddleston spielen ja zwei Vampire, die auch hot verliebt sind und ihr Leben irgendwie miteinander bestreiten, aber erst getrennt sind, also in unterschiedlichen Orten leben auf der Welt. Und gerade Tom Hiddlestons Figur ist auch so sehr traurig und ist so sehr zynisch, blickt er auf die Welt und auf die Menschen. Und da gibt es auch sehr viel so existenzielle Fragen und auch irgendwie über die, wie so Menschen böse sind und sowas. Und der Film ist so sehr, weiß ich nicht, nachdenklich und langsam erzählt. Aber ich finde, der hat auch so eine krasse Atmosphäre. Und da geht es auch so voll viel darum, okay, was macht unser Leben lebenswert? Und wieso, das passt so super, sich dann Vampire anzugucken, weil die müssen ja ihr Leben irgendwie bestreiten und auch nicht Langeweile entwickeln. Oder irgendwie ihr Leben nicht mehr lebenswert empfinden. Und wie, also was dann passiert, wenn das der Fall ist, das behandelt der Film eben. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Und Tilda Swinton ist einfach die perfekte Vampirin.
Ja. Facts.
Das waren unsere kleinen Vampir-Filmtipps. Schreibt uns eure Kommentare gerne mal dazu, welche eure Takes sind. Es starten aber ja nicht nur Vampirfilme.
Ist so. Stimmt.
Wo ich endlich mal glänzen kann.
Ist so, deswegen ist hier.
Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Es tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit vorher geschwiegen habe und einfach nur mal hier Twilight gedroppt habe.
Ja, aber ich finde, deine Beiträge waren auch sehr, gut.
Aber wir kommen
sehr gut. Ja. Ich meine das eher. Sorry.
Wir kommen zu dem Filmstart des Jahres. Also es tut mir leid, Nosferatu kann wirklich einpacken gegen diesen Film.
Welchen aus der Liste meinst du jetzt, ist die Frage.
Das ist eine gute Frage. Also wir haben hier ein paar Filme aufgelistet, aber ich rede von dem Film über den größten Entertainer unserer Zeit und der Weltgeschichte. Wir reden über Robbie Williams. Den Film Better Man ist ein Biopic über eben jenen Robbie Williams. Das Ding ist, Robbie Williams wird nicht verkörpert von einem Menschen, von einem Schauspieler. Nein, Robbie Williams wird verkörpert von einem CGI-Affen. Und das ist so der unique selling point von diesem Film. Ich glaube, ohne dieses Gimmick würde dieser Film auch irgendwie nicht wirklich funktionieren.
Er hat ja auch Aufsehen damit erregt. Ich habe gehört, dass so die meisten Leute, die in Wicked waren und vorher den Trailer gesehen haben, übelst verstört waren.
Ich kann es vollkommen verstehen. Also viele haben mir dann auch so gesagt, dass in Bezug auf Wicked, dass Robbie Williams zu einem fliegenden Affen wird.
Ja.
Von Oz. Und ich finde, ich weiß nicht. mal kurz ein bisschen, um hier reinzukommen, woher diese Begeisterung herkommt. Weil,
bitte, weih uns ein.
Das Ding ist, wir beide haben eine Geschichte mit Robbie Williams. Also,
okay. Er hat uns heimgesucht.
Er hat uns heimgesucht.
Nosferatu, Helen Huffer.
Oder er stand wie Edward Cullen immer nachts neben unserem Bett.
Und ist mit dem Volvo vorgefahren.
Das hätte ich schön gefunden. Ich hoffe, dass Robbie Williams mich eines Nachts mal besuchen kommt.
Gibt es schon einen Film mit Vampir? Eine Idee da.
Ja, schreib's dir auf.
Okay.
Auf jeden Fall, Xen und ich sind wahnsinnig große Robbie Williams Fans. Jetzt ist es raus. So, ja. Taylor Swift, who Robbie Williams ist die wahre Pop Queen.
Ich meine, wir haben halt einmal zu Angels von Robbie Williams halt performt, ja. Deswegen
Karaoke
ist das
gesungen.
So ein Ding bei uns.
Gerade sagen wir so, als Robbie Williams so Songs wie Millennium rausgebracht hat, war die nicht mal geboren.
Ja, aber er ist einfach eine Icon.
Icon.
Wir wollen ihn wertschätzen.
Genau, und das ist auch so wirklich, da ist mir nochmal aufgefallen, so Angels ist wirklich so, ungelogen, einer der besten Songs, die je geschrieben wurden. Es ist, ich hau es raus.
Würde ich mitgehen.
Finde ich gut, dankeschön.
Ich
habe
auf Gitarre gespielt.
Wirklich?
Ich weiß, was wir bei der Weihnachtsfeier machen.
Ich auch. Die für dieses Jahr, für 2025.
Genau, für 2025.
Das ist ein bisschen sehr suspekt hier. Aber mir ist aufgefallen, Robbie Williams ist einfach fantastisch. Er hat so viele Banger. Ich habe Better Man in der Pressevorführung gesehen und ich war danach noch mehr begeistert von Robbie Williams als irgendwie vorher. Ich muss auch zugeben, ich habe vorher Angels geliebt und ein, zwei Songs von ihm auch, aber ich konnte nie wirklich viel mit ihm so richtig anfangen. Und dann habe ich Better Man gesehen und habe ich mich irgendwie so aufgehypt und nochmal so mehr über ihn recherchiert und mehr über seine Persona in Erfahrung gebracht. Und ich finde es super interessant, dass dieser Typ so von Kindheitstagen an so unbedingt Entertainer werden wollte und eigentlich so ein super großes Arschloch ist, ein richtiger Narzisst ist und einfach nur so sein Ding durchzieht. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ein bisschen sympathisch und ich finde ich finde es auch irgendwie so toll, dass Better Man ein sehr ehrliches Biopic ist. Es gibt so eine Off-Stimme, einen Narrator, der gesprochen wird von Robbie Williams und der durch sein Leben führt. Und ich finde es so sehr interessant, dass er dann auch so von sich selber ausspricht als ein Arschloch und dass er so sagt, jo, ich habe sehr viel Scheiße gebaut, aber ist halt so. Mhm. Und ich weiß nicht, ich fand, das ist so eine sehr frische Sicht auf so Biopics, dass es auch so von einer lebenden Person auch noch ist, genauso wie Rocketman ja auch, wo Elton John ja auch immer noch lebt und auch in die Produktion mit involviert war, finde ich das so sehr interessant. Das Ding ist, abgesehen von diesem Affen, macht der Film jetzt nichts Neues so für ein Biopic. Es ist auch wieder diese klassische Geschichte, wie wir sehen, wie Robbie Williams ein Kind ist, wie er seine Drogenexzesse hat, wie er einen beschissenen Manager hatte. Also wirklich alles, was wir schon tausendmal gesehen haben.
Kommt Take That denn auch drin vor?
Ja, natürlich kommt
natürlich
Take That auch drin vor.
Die sind keine Affen.
Die sind keine Affen. Nur Robbie Williams.
Das wäre witzig, wenn es so andere Tiere gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Also mit Giraffen, Elefanten und so. Oder,
Gary Barlow,
aber,
der Affe.
Aber ich finde, das ist so auch das, wo ich das am meisten noch kritisieren würde, dass es halt so eine klassische Biopic-Geschichte ist.
Okay, also nur außer dem Element mit dem Affen. Also ich habe den Film leider nicht sehen können, deswegen werde ich ihn aber noch nachholen, wenn wir nochmal zusammen reingehen vielleicht. Ist denn dann das nur das Element einfach nur da, um so Aufmerksamkeit zu erregen? Oder hat das irgendwie eine narrative Funktion, dass
also,
er ein Affe ist?
Ich glaube, diese narrative Funktion, die wird diesem Film so draufgedrückt, weil es gab hier, die Premiere von dem Film hat in Köln stattgefunden. Und da gab es auch ein Event, wo Robbie Williams zugegen war. Und wir haben es leider verpasst. Und der Ren von Serienflash, der war da und der hat mir gesagt, dass Robbie Williams auch so sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und er hat gesagt, dass diese gesamte Geschichte, also dieser Film wird damit vermarktet, dass Robbie Williams sich selbst für einen Affen hält. Also wirklich so für so eine Witzfigur. Und Robbie Williams hat so bei dieser Premiere gesagt, ja, das ist alles Bullshit, wir mussten dem Studio nur irgendwie ein Argument geben, so, damit die das mit einem Affen machen. Weil eigentlich ist es nur ein Gimmick. Eigentlich ist es nur so...
Es ist einfach der USP. Es ist ja einfach
ja,
nur...
Also
das feiere ich voll, weil das ist so
ich
dieses...
Auch.
Ja, lass uns mal so ein etwas witziges Biopic, was dich nicht so ernst
so
nimmt.
Random.
Ja, das ist
so
ich
random.
Das.
Ich finde das auch ganz toll. Und es funktioniert tatsächlich. Also es ist super interessant, was sie mit diesem Affen eigentlich hinkriegen. Also es sieht auch nicht immer gut aus, aber du nimmst es irgendwann einfach hin. Und ich finde es so interessant, wie die seine Figuren, wie seine Frisuren und Tattoos und alles auch auf diesen Affen projizieren können und wie authentisch es irgendwie aussieht. Und man dann irgendwann denkt, okay, das ist einfach Robbie Williams, dieser Affe da.
Krass.
Und ja.
Sind da so wie bei Bohemian Rhapsody oder sowas zum Beispiel, sind da so lange Aufnahmen von so Auftritten oder sowas bei?
Das auf jeden Fall. Und es ist ein Musical. Das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen.
Ach, wieder so ein Film, der nicht so verkauft wird.
Ja.
Ja, habe ich auch jetzt nicht so aus dem Trailer her. Nee,
weil es ist so ein Mix aus beidem. Also die Musical-Passagen sind so eingedämpft. Es ist nicht wie Wicked, dass das nur gesungen wird, was ich ein bisschen schade finde. Der Film ist von Michael Gracie, der auch The Greatest Showman gemacht hat, also der Erfahrungen auf dem Gebiet hat. Und Robbie Williams ist tatsächlich damals während Dreharbeiten von The Greatest Showman von Michael Gracie angefragt worden, um irgendwie ihn zu beraten bezüglich der Musik und der Inszenierung. Und Robbie Williams hat damals wohl auch dann gefragt, als The Greatest Showman gedreht wurde, yo, kann ich dann auch die Hauptrolle spielen und in The Greatest Showman? Und dann wurde ihm allerdings gesagt, yo, für dich gehen die Leute nicht ins Kino. aber die beiden sind noch in Kontakt geblieben und haben dann irgendwie oft darüber geredet, ey, lass doch mal einen Film über Robbie machen. Und dann haben sie das gemacht. Und ich finde es sehr interessant geworden, weil es gibt wirklich so diese ein, zwei Musical-Passagen, die richtig, richtig geil inszeniert sind am Piccadilly Circus in London zu Rock-DJ. Okay. Richtig, richtig starke Szene. Also wirklich, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe sehr viel geweint, wirklich. Es gibt eine Oma-Beziehung in diesem Film und die kriegen mich immer. Oh. Wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Es tut mir leid, dass ich jetzt auch wirklich so sehr viel über Batman geredet habe.
Aber das ist so ein toller Gegenpunkt zu Nosferatu.
Ey, ist das Leben.
aber wir können auch einmal kurz noch darüber reden, dass Robbie Williams auch gefühlt nur in Deutschland ein Ding ist. Also ja. der ist irgendwie stimmt. In den USA und weltweit kennt den gefühlt keine Sau. Und ich glaube, selbst in UK ist der nicht so berühmt wie in Deutschland. In Deutschland kriegt der einfach die Veltins Arena voll.
So wie Dieter Bohlen in Russland. So ein bisschen so krass.
Ja, Monotalk im Ostblock, genau.
Ja, das ist so dieses Phänomen. Aber irgendwie ja auch lustig dann, dass dann die Premiere auch in Deutschland ist. Also das passt ja dann ja, auch, dass Robbie sich so dachte, ach, die Deutschen, die
wir sollten mal gucken, so in einem halben Jahr, wie die Einspielzahlen sind für diesen Film.
Und dann,
ob Deutschland so.
Ja, wahrscheinlich.
So kriegt hier alles. Kriegt so ein Ehrenbambi verliehen für bester Mensch der Welt.
Tatsächlich ist auch Robbie Williams ja auch. aber tatsächlich ist Robbie Williams ja auch nominiert für einen Golden Globe für den Film. Also für einen neuen Song, den er geschrieben hat für den Film.
Ich dachte schon als Hauptdarsteller. Hauptdarsteller Musical Comedy.
Das wäre sehr interessant. Aber eine Sache noch wirklich zu Robbie Williams. Dieser Mann ist sich wirklich, glaube ich, für nichts zu schade und der macht wirklich alles fürs Geld. Dann, meine Freundin hat mir davon erzählt, wie in Bonn von der Telekom so eine Konzertreihe stattgefunden hat und Robbie Williams hat da auch performt und irgendwann gegen Ende des Abends tritt er da auf in einem magentafarbenen Telekom-Shirt und er ist wirklich so, I do it for the money. Und er hat ein internes RWE-Konzert gespielt, so für alle RWE-Mitarbeitenden. Das ist ein kleiner L-Move von Robbie, aber er sieht nur das Geld. Ja, das ist Robbie Williams.
Okay, das ist Robbie, ihr habt es gehört. Robbie, yeah. Mal gucken.
Schaut Better Man. Und Nosferatu.
Und was ihr auch noch schauen könnt, ist Queer. Das ist der neue Film von Luca Guadagnino, der auch startet am 2.1. in den Kinos. Und da spielen Danny Craig und Drew Starkey
Du darfst ihn Danny nennen?
Danny? Achso, sorry.
Ich nenne ihn Danny.
Daddy Craig.
Daddy Craig.
Oh, Daddy Craig. Sehr gut, Lenny. Deswegen, ich habe an dich gedacht, deswegen habe ich Danny gesagt. deswegen habe ich Danny gesagt.
Danny, Lenny.
Sorry, Lenny. Daniel Craig. Natürlich, unser James Bond spielt gemeinsam mit Drew Starkey ein Paar in diesem Film und es geht um Mexico City in den 1940er Jahren und William Lee, also Daniel Craig, ist aus den USA geflohen, weil er eine Opiumsucht hatte und er trifft dort auf den jüngeren Allerton und er fühlt sich zu ihm hingezogen, aber es geht dann darum, die beiden haben dann eher so eine Zweckbeziehung und es geht dann um die Dynamik der beiden. Und irgendwann landen sie auch im südamerikanischen Dschungel und nehmen Ayahuasca.
Läuft bei denen.
Ja, das ist basically die perfekte Zusammenfassung.
Sind die auch kotzen?
Hier als Disclaimer, Alper fand den Film richtig gut. Lenny und ich waren eher so, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht reden wir dann irgendwann nochmal in einer größeren Runde oder sowas darüber.
Ich glaube auch. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel über diesen Film nachgedacht, habe mich dann auch nochmal in die Werke von William S. Burroughs, das ist der Autor der Grundlage, hineingelesen. Er hat ja auch Naked Lunch geschrieben, also sehr abgefahrenes Zeug. Und ich glaube, ich bin wirklich einfach mit den falschen Erwartungen an Queer rangegangen. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass er von William S. Burroughs ist. Und ich habe dann auch nicht gewusst, dass dieser Film so abgefahren wird. Ich habe gedacht, wir kriegen, weil es ja auch ein Film von Luca Guadagnino ist, kriegen wir jetzt wieder so eine queere Love Story präsentiert.
So Challengers-mäßig.
Exakt, so. Und das haben wir halt einfach nicht bekommen. Und ich glaube, ich muss diesen Film wirklich einfach nochmal neu schauen mit einer anderen Herangehensweise. Denn ich sehe hier richtig viel starkes Zeug drin. Also wirklich die Inszenierung ist auch der Hammer. Daniel Craig ist wirklich Peak. Es ist krass, wie er ist. Ich habe so ein paar Probleme mit diesem Film in der Hinsicht, dass es so eine sehr stereotypische Old-Gay-Zeichnung ist, dass es so sehr viel mit Melancholie zu tun hat und dass man praktisch als schwuler Mann in den 40ern nur leidet. Und dieses gefühlt ist dieser Film auch in sehr vieler Hinsicht so ein Elends-Porno schon manchmal, wie viel man als queerer Mensch eben leidet und einsam ist. Und ja, ich glaube, ich brauche aber wirklich nochmal so eine zweite Sicht da drauf. Aber stellt euch wirklich nicht auf ein zweites Challengers oder ein zweites Call Me By Your Name ein. Das werdet ihr nicht bekommen.
Ich bin da ganz bei dir, glaube ich. Die ähnliche Punkte hast du schon super zusammengefasst.
Okay, dann gehen wir weiter.
Was auch noch startet ist Ich vermisse dich von Harlan Coben. Das ist auch ein Autor und die Serie startet auf Netflix. Regie macht Nimer Rashed und die Handlung ist, dass 11 Jahre vorher eine Verlobte von einer Detektivin spurlos verschwindet und die beiden waren gegenseitig die Liebe ihres Lebens und dann kommt er irgendwie wieder, ich weiß es nicht genau, ich habe die Synopsis mir leider zusammengeschrieben.
Das klingt ein bisschen verwirrend,
aber das ist anscheinend eine Folgeserie zu einer Serie, die sehr erfolgreich war auf Netflix und ich glaube, das ist dieses Mystery-Thriller-Genre und ich glaube, für alle Leute, die damit was anfangen können, wäre das vielleicht was.
Startet am 1.1. Das war
Das ist schon was her. Aber
frisch
in den. Ich finde auch am 1.1. starten wenige Sachen, deswegen vielleicht, wenn man nichts zu tun hat an dem Feiertag und.
Ist schon vorbei.
Das stimmt. Wenn ihr nichts zu tun hattet an dem Feiertag.
Es ist
Feiertag,
so verwirrend, wenn man im alten Jahr einen Podcast fürs Neujahr aufnimmt, Leute.
Ich hoffe, wir haben euch nicht mit unserem Gespräch hier verwirrt. Folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen, auch in diesem Jahr. Das hilft uns sehr.
Exakt.
Und wir hören uns hier beim nächsten Mal. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz. Redaktion: Xenia Popescu. Aufnahme und Schnitt: Lea Schimpf.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es dort?
Ist gut.
Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ich übertreibe nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
All right, the cops are coming right now.
Ja.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.